Japan. Was folgt auf den historischen Wahlsieg?
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Japan ist die regierende LDP als klarer Sieger aus der vorgezogenen Parlamentswahl hervorgegangen. Was das für Japan, für die Welt und natürlich für die Börsen bedeutet, wollen wir in der heutigen Folge genauer beleuchten. Und das mache ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina. Und gleich zu Beginn noch eine Ergänzung von meiner Seite. Wir haben die Entwicklung rund um den Iran natürlich für Sie im Blick. Und ich weise an der Stelle auch gerne noch einmal darauf hin, dass wir den Iran vor kurzem in einer eigenen Episode behandelt haben. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, gerne reinhören.
Vielen Dank, Thomas, für den Hinweis. Und damit kommen wir jetzt zum aktuellen Thema der heutigen Folge, Japan. Thomas, ich habe eben schon gesagt, dass der Sieg der Regierungspartei LDP sehr deutlich ausgefallen ist. Kannst du zu Beginn für uns einordnen, wie klar das Ergebnis war?
Das mache ich gerne. Und hier können, ja müssen wir von einem historischen Sieg sprechen. Denn erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg hat eine Partei in Japan bei einer Parlamentswahl eine Zweidrittelmehrheit gewonnen. Die LDP besetzt jetzt 316 der insgesamt 465 Sitze. Für die, die nicht so nahe an Japan dran sind, die LDP gilt als liberaldemokratische Partei.
Jetzt war das ja eine vorgezogene Neuwahl. Der Plan der Premierministerin, die japanische Bevölkerung vorzeitig an die Wahluhren zu bitten, ist also aufgegangen, richtig?
Ja. Anders kann man das nicht sagen, denn im zuvor aufgelösten Parlament hatte die LDP keine eigene Mehrheit, sondern musste in einer Koalition gemeinsam mit der neoliberalen Partei Ishin regieren.
Jetzt interessiert nicht nur mich, sondern wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, was hat die so deutlich im Amt bestätigte Premierministerin mit dieser Mehrheit vor?
So einiges. Sanae Takaichi, so heißt die japanische Premierministerin, hat einen klaren politischen Mentor. Das ist Shinzo Abe. Der war von September 2006 bis 2007 ein Jahr lang japanischer Premierminister. Damals war er der jüngste japanische Regierungschef nach dem Zweiten Weltkrieg. Bekannt wurde Abe vor allem durch seine zweite Amtszeit, die von 2012 bis 2020 ging. 2022 fiel Abe einem Attentat während einer Wahlkampfveranstaltung zum Opfer.
Und was hat die jetzige Premierministerin alles von ihrem Mentor übernommen?
Vor allem die Wirtschaftspolitik, die Shinzo Abe so bekannt gemacht hat und die mit Abenomics ja sogar nach ihm benannt wurde. Diese Wirtschaftspolitik beruht auf drei Pfeilen. Das sind eine lockere Geldpolitik, eine expansive Fiskalpolitik und wirtschaftliche Reformen. Sanae Takaichi ergänzt diese drei Pfeile jetzt um einen weiteren Bereich, nämlich die geopolitische Komponente. Und deshalb sprechen viele auch schon davon, dass das Abenomics jetzt eben Takanomics wird.
Diese Bereiche sollten wir unbedingt genauer betrachten. Beginnen wir mit dem ersten von dir genannten Punkt, der lockeren Geldpolitik.
Gerne. Und das ist natürlich der Punkt, den die Premierministerin nicht wirklich beeinflussen kann. Denn für die Geldpolitik ist die unabhängige Notenbank, die Bank of Japan, zuständig. Der Leitzins steht aktuell bei 0,75%. Damit liegt er zwar deutlich niedriger als in der Eurozone oder in den USA, zur Einordnung dieser 0,75% müssen wir aber etwas genauer hinschauen. Von 2016 bis 2024 lag er kontinuierlich bei minus 0,1%. Dann wurde er schrittweise mit 4 Zinserhöhungen auf das jetzige Niveau von 0,75% angehoben. An den Börsen werden für den weiteren Jahresverlauf 2 Zinsschritte nach oben um jeweils 0,25% eingepreist. Damit läge der Leitzins dann bei 1,25%. Premierministerin Takaichi hat ihre Besorgnis über mögliche Zinserhöhungen zum Ausdruck gebracht. Mehr kann sie an dieser Stelle aber nicht tun.
Wären Zinserhöhungen denn aus der Inflationsperspektive heraus notwendig?
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Die Inflationsrate ist im Januar erstmals seit dem Jahr 2022 wieder unter das Notenbankziel von 2% gefallen. Von daher könnte man argumentieren, dass die Inflation bereits zurückgeht. Man kann auf der anderen Seite aber auch argumentieren, dass die Inflationsrate noch immer beim Doppelten des Leitzinses liegt und deshalb Erhöhungen sinnvoll wären. Und wir müssen wissen, dass die Ausgangslage zu Beginn von Abenomics im Jahr 2012 eine vollständig andere war.
Wie sah es denn damals in Japan aus?
Japan steckte damals in einer Deflation fest. Eine lockere Geldpolitik war also mit dem Ziel zu begründen, die Inflationsrate permanent über die Nulllinie zu heben.
Kommen wir nun zum zweiten Pfeil von Abenomics bzw. Takanomics, der expansiven Fiskalpolitik. Japan ist bereits sehr hoch verschuldet. Deshalb stellt sich die Frage, wie hoch liegt die Staatsverschuldung aktuell und wie hoch war sie zu Beginn von Abenomics?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Internationale Währungsfonds gibt die japanische Staatsverschuldung für Ende 2025 mit 230% an. Ende 2012 waren das 226%. Da sind die Unterschiede also nicht groß. Die entscheidenden Unterschiede zwischen damals und heute, die sehe ich an anderer Stelle.
Jetzt bin ich gespannt, erzähl mir mehr.
Der erste Punkt ist eine Folge des unterschiedlichen Inflationsumfeldes, über das wir gerade gesprochen haben. Und das sehen wir an den Zinskosten für 10-jährige Staatsanleihen. Zu Beginn von Abes zweiter Amtszeit musste Japan 0,8% Zinsen bezahlen. 2016 wurde dieser Zins dann sogar negativ. Im Januar dieses Jahres wurde hier mit 2,35% der höchste 10-Jahres-Zins seit dem Jahr 1999 erreicht. Und die japanischen Staatsanleihen müssen natürlich auch Käufer finden. Als Abenomics begründet wurde, hielt die japanische Notenbank 12% aller japanischen Staatsanleihen. Jetzt finanziert die Notenbank bereits 44% der Staatsschulden.
Das sind beeindruckende und zugleich alarmierende Zahlen. Du hast zuvor den dritten Pfeil, die wirtschaftlichen Reformen, erwähnt. Welche Maßnahmen plant die Regierungschefin in diesem Bereich?
Hier geht es darum, Wachstumsbranchen gezielt zu fördern. Und dazu zählen vor allem künstliche Intelligenz und die Produktion von Computerchips.
Um das Wahlprogramm abzuschließen, müssen wir noch die geopolitische Komponente betrachten. Also den Teil, der Abenomics letztendlich zu Takanomics macht. Was ist in diesem Bereich besonders wichtig?
Sanae Takaichi möchte die Militärausgaben deutlich steigern und in diesem Zusammenhang auch die Verfassung ändern. Dabei geht es um den als Pazifismusartikel bekannten Artikel 9. Im Moment darf das japanische Militär rein zur Selbstverteidigung eingesetzt werden. Im aktuellen Artikel steht übersetzt, Japan verzichtet für alle Zeiten auf den Krieg als souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt zur Beilegung internationaler Streitigkeiten. Klar ist, Japan will hier ein stärkeres Gegengewicht zu China bilden. Das wurde schon kurz nach ihrem Amtsantritt deutlich, als sie klarstellte, dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan zu einer existenzbedrohenden Situation für Japan und zu einer militärischen Reaktion führen könne.
Da stehen die Zeiten also deutlich mehr auf Konfrontation als in der Vergangenheit. Ein Thema, das ebenfalls für immer mehr Konfrontationen sorgt, sind Wechselkurse. Wie sieht es hier aus?
Der japanische Yen ist extrem schwach. International ist natürlich der Dollar-Yen-Wechselkurs wichtiger als der Euro-Yen-Wechselkurs. Zu Beginn von Abenomics lag der Dollar-Yen-Wechselkurs bei unter 100. Jetzt werden für einen Dollar 156 Yen bezahlt. Eine solche Abwertung der eigenen Währung wird Japan nicht wiederholen können. Und damit fällt die Währung als Möglichkeit, japanische Produkte auf dem Weltmarkt attraktiver zu machen, raus.
Lass uns auf den Aktienmarkt schauen. Wie haben die Anleger hier auf den überaus deutlichen Wahlsieg der LDP reagiert?
Extrem positiv. Der Nikkei 225, also der japanische Leitindex, hat am Tag nach der Wahl 3,9% gewonnen. Ende Februar lag das Jahresplus bereits bei stolzen 17%.
So früh im Jahr ist das eine Wahnsinnsperformance. Sind die Anleger denn überzeugt, dass es am Aktienmarkt in Japan auch so positiv weitergeht?
Da sprichst du jetzt einen spannenden Punkt an. Denn der Blick auf die implizite, also die zukünftig erwartete Volatilität, ist hier richtig spannend. Normalerweise haben wir zwischen Aktienmarkt und impliziter Volatilität einen inversen Zusammenhang. Heißt, die Volatilitätserwartung fällt mit steigenden Kursen und die Volatilitätserwartung steigt mit fallenden Kursen. In Japan ist das aber zurzeit anders. Von den ersten 8 Handelswochen dieses Jahres endeten 5 positiv. Und in 4 dieser 5 Wochen stieg die Volatilitätserwartung mit den Kursen an.
Und welche Schlussfolgerung ziehst du daraus?
Für mich bedeutet das, dass die Zahl derer, die der immensen Rallye misstrauen, immer größer wird. Volatilitätsanstiege gleichzeitig mit Aktienanstiegen gelten an den Börsen als Warnsignal. Und dass gerade institutionelle Anleger vorsichtiger werden, das sehen wir noch an anderer Stelle.
Worauf spielst du an?
Der Optionsmarkt wird von großen institutionellen Playern dominiert. Und hier ist die Zahl der ausstehenden Call-Optionskontrakte auf den Nikkei 225 auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2004 gefallen. Ein 22-Jahres-Tief. Immer weniger große positionieren sich am Optionsmarkt also für weitere Kursanstiege.
Das finde ich durchaus alarmierend. Was siehst du, wenn du auf die Bewertung des Aktienmarktes schaust?
Lass uns hier wieder auf den Nikkei 225 schauen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist so teuer wie noch nie in der bis 2004 zurückgehenden Datenhistorie. Gleiches gilt für das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist 3 Punkte teurer als im Durchschnitt der vergangenen 10 und 20 Jahre. Das für die Zukunft erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt sogar 6 Punkte über den Durchschnittswerten der vergangenen 10 und 20 Jahre. Und dabei fällt bei den Ertragsprognosen auf, die ganz großen Gewinnsprünge trauen die Analysten den japanischen Unternehmen nicht mehr zu.
Eine abschließende Frage habe ich noch. Wie hat sich Abenomics ab dem Jahr 2012 auf die Kursentwicklung ausgewirkt?
Tatsächlich war Abenomics der Startschuss zu einer mehrjährigen Aktienrallye.
Magst du für uns einen Ausblick? Wird Tuckernomics für ähnliche Kursgewinne sorgen?
Ich habe schon befürchtet, dass du das fragen wirst. Normalerweise gilt der Satz, diesmal ist alles anders, ja als gefährlichster Satz an den Börsen. Wenn wir die Ausgangslagen von Abenomics 2012 und Tuckernomics 2026 vergleichen, dann ist diesmal allerdings wirklich alles anders. Was das für die Kursentwicklung bedeuten kann oder wird, das muss jeder für sich selbst beantworten.
Ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, genügend Fakten mitgeben, um diese Frage für sich selbst zu beantworten. Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen ebenfalls. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.